Geht schon.
Von Wien bis Auckland.
Oh, baby. Der Prince Podcast zum Zuhören und Mitreden. First things first. We like you to stare. We used to go on stage in our underwear. We changed up. We got a brand new beat.
Martina, was war denn das Besondere an den frühen 90er Jahren?
Fast zu viel für eine Folge. Wir erleben Prince allein im Studio und wir lernen eine neue Band kennen.
Aus neuen Ideen wird ein gemeinsames Gefühl.
Und irgendwo zwischen Batman und Diamonds and Pearls passiert etwas.
Prince wird wieder zum Bandleader von
The New Power Generation.
Das ist Teil 7 von Celebrating Prince.
Hallo, wir sind Gerald und Martina und wir begrüßen euch ganz herzlich zum 7. Teil unserer 12-teiligen Reihe Celebrating Prince.
Alle 14 Tage, von Jänner bis zum Beginn der Celebration im Paisley Park, die unter dem Motto 10 Years Anniversary Celebration of Life steht, erzählen wir euch die Geschichte von Prince.
Denn auch wir wollen zum 10. Jahrestag sein Leben feiern. Nicht nur entlang ausgesuchter Stationen seiner Karriere, sondern auch anhand unserer ganz persönlichen Erfahrungen als Fans.
Unser nächstes Kapitel beschreibt erneut viele Veränderungen, daher auch der Titel unserer neuen Folge. Zwischen den Welten, Solokünstler und Bandgefühl.
Weil wir euch aber nicht nur Geschichten erzählen wollen, sondern vor allem auch seine Musik feiern wollen, starten wir auch gleich mit unserem ersten Song.
Ein Song, der exemplarisch für genau diese Zeit steht.
Der Opener des Batman-Albums und gleichzeitig ein Blick in die Zukunft. Hier ist Prince mit The Future.
Hollywood conjures images of the past. New world needs spirituality that will last. I've seen the future and it will be. I've seen the future and it will be. I've seen the future and it works. In this life after we will see. So I can't go like a jerk. Yellow smiley offers me X. Drinking 7-Up. I would rather drink 6 razor blades. Razor blades from a paper cup.
Starten wir mit dem Album Batman. Tim Burton, kein Unbekannter, der Regisseur des Films, hat in einem frühen Rough Cut 2 Prince-Songs verwendet. Und zwar 1999 und Baby I'm a Star. Also kam die Anfrage an Prince, ob er diese Songs für den Film neu aufnehmen würde. Auch Warner Brothers stand voll hinter dem Projekt, Prince war ja dort unter Vertrag und der Film erschien ebenfalls unter dem Warner-Label, also ein perfektes Crossover. Prince selbst war anfangs sehr skeptisch, hat im Jänner 1989 das Filmset besucht und dort eine erste Version des Films zu sehen bekommen. Danach war seine Entscheidung gefallen. Am liebsten hätte er sofort angefangen, musste aber zuerst noch den Japan-Teil der Love Sexy Tour absolvieren. Und dann ist etwas passiert, was typisch für Prince ist. In gerade einmal 2 Wochen entstehen 11 neue Songs, die er Tim Burton geschickt hat. Bis Ende März ist das Album zu großen Teilen fertig. Und das Spannende dabei, Prince nimmt das Album im Alleingang auf. Was er nicht selbst einspielt, entsteht durch Sampling aus eigenen älteren Aufnahmen. Das Ergebnis, Bad Dance, wird seine nächste Nummer 1 in den Billboard-Charts. Für einen echten Deep Dive in das Album empfehlen wir euch unsere 3 Folgen, in denen wir uns gemeinsam mit der lieben Sabina intensiv mit dem Album Batman auseinandergesetzt haben.
Auch wenn das Album heute oft als wenig kreativ gesehen wird, finde ich es extrem spannend. Denn für mich zeigt es, was Prince leisten kann, wenn er sich voll auf ein Projekt fokussiert, wenn er ein Konzept im Kopf hat und es schnell und kompromisslos umsetzt. Auch wenn Batman bei manchen Fans nicht so als richtiges Prince-Album gesehen wird, war es aber durchaus erfolgreich. Der Film hat das Album gepusht, das Album den Film. Und plötzlich war Batman damals einfach überall. Und Batman, wie heute, damals zum Phänomen. Und ein Song, der vor allem durch seine Live-Version bei Saturday Night Live bekannt geworden ist, der kommt jetzt. Prince mit Electric Chair. Damit sind wir noch lange nicht beim letzten Soundtrack dieser Folge. Schon im September 87 arbeitete Prince an einem neuen Film und diesmal auch selbst am Drehbuch. Die Idee ist wirklich groß gedacht. Mit dabei sein sollten unter anderem Madonna und seine Band, die wir von Sign on the Times Love Sexy kennen. Madonna lehnte aber ab und so dauerte es bis Mitte 89, bis Prince den Fokus wiedergefunden hat und das Projekt weiterverfolgt. Am Ende entsteht mit Graffiti Bridge so etwas wie eine Fortsetzung von Purple Rain. Das Interessante ist aber das Album, denn wenn man heute drauf schaut, merkt man schnell, Prince greift hier stark auf seinen eigenen Fundus zurück. Viele Songs stammen ursprünglich aus früheren Jahren. Tick Tick Bang aus 81, Can't Stop This Feeling I Got und New Power Generation aus 82, We Can Funk aus der Purple Rain Zeit, Question of You von 1985. Und war Prince in den letzten Jahren dafür bekannt, nach vorne zu schauen, passiert hier genau das Gegenteil, nämlich so ein bisschen der Blick zurück. Meine Interpretation ist vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber für mich passt es ganz gut ins Bild, denn nach dem riesigen Erfolg von Batman wollte Warner Brothers schnell nachlegen. Noch ein Film, noch ein Erfolg und das möglichst rasch. Und wenn man so denkt, dann ist die Idee einer Fortsetzung von Purple Rain fast der naheliegendste Schritt, das einfachste. Bekannte Figuren, ein vertrautes Setting, eine Geschichte, die sich vergleichsweise einfach weitererzählen lässt. Und vielleicht ist Graffiti Bridge genau daraus entstanden. Weniger als klar geplantes Projekt von Anfang an durchkonzipiert, sondern eher als Reaktion. Vorhandene Songs, Ideen aus dem Vault, ein großes Konzept, aber halt unter Zeitdruck zusammengebaut. Und genau deshalb wirkt dieser Film manchmal weniger wie eine durchgehende Geschichte, sondern eher wie so ein Mosaik aus Momenten.
Was sie dabei nicht bedacht haben, ist, dass sich das Rad der Zeit seit Purple Rain weitergedreht hat. Der Film selbst war kein großer Erfolg. Er wirkt eher wie eine Aneinanderreihung von Musikvideos, ist aber gleichzeitig auch ein Beweis dafür, wie gut Paisley Park als kreative Zentrale funktioniert hat. Alles entsteht an einem Ort. Musik, Videos und der Film, alles aus einer Hand. Und vielleicht ist genau das auch ein Teil des Problems. Ein bisschen mehr Außeneinfluss hätte dem Ganzen möglicherweise gut getan. Ein schönes Detail für die Fans. Prince fährt im Film dasselbe Motorrad wie in Purple Rain. Es ist nur schwarz lackiert statt Purple. Der Titel des Films kommt von einer echten Brücke, der Graffiti Bridge in Minnesota. Dort haben Menschen jahrzehntelang Graffiti, Gedichte und Botschaften hinterlassen. Sogar ein großes Prince-Bild ist dort mal aufgetaucht. Dass das alles aber trotzdem funktioniert hat, hören wir jetzt mit einem Song, für den Prince sogar den Award der amerikanischen Gesellschaft der Komponisten, Autoren und Verleger bekommen hat, für einen der meistgespielten Songs aus einem Film. Der letzte Song, der für das Album aufgenommen wurde, Prince mit Thieves in the Temple. Nach den aufwendigen und kostspieligen Tourneen zu Sign o' the Times und Love Sexy schlägt Prince erneut einen anderen Weg ein. Die Nude Tour im Sommer 1990 ist bewusst reduzierter gehalten, weniger Show und mehr Musik. Auch die Struktur verändert sich. Während zuvor ganze Alben auf der Bühne standen, wirkt diese Tour fast wie eine Best-of-Show. Songs aus verschiedenen Phasen treffen aufeinander. Batman ist präsent, Graffiti Bridge dagegen kaum. Und auch die Band ist eine andere. Michael B. am Schlagzeug, Levi Caesar Jr. am Bass, Rosie Gaines an den Keyboards und Vocals und erstmals die Game Boys als Teil der Show. Nur zwei Namen bleiben aus der vorherigen Ära, Dr. Fink und Mico Weaver. Und genau diese beiden werden im nächsten Kapitel schon nicht mehr dabei sein.
Ich hatte das Glück, diese Tour selbst zu sehen, und zwar in München im Olympiastadion. Wie schon bei Love Sexy, wieder mit dem Bus, organisiert von der Kronenzeitung, von dieser Jugendseite, dem Insider mit Vera Ruswurm. Und bei dem Konzert ist mir etwas aufgefallen, ein Muster, das wir bei Prince später noch oft sehen werden. Am Ende des Konzerts gab es diesen langen, fast endlosen Jam, Bad Dance, Party Man, Baby I'm a Star, Respect. Ein Song geht in den anderen über, die Energie bleibt für mehr als 20 Minuten auf einem absoluten Höhepunkt. Und das mit einer neuen Band. Wieder einmal. Rückblickend wissen wir, es war ein Übergang von Prince allein im Studio zu einer neuen Band. Und weil es der einzige Song aus dem Graffiti Bridge Album war, der damals auf der Setlist gestanden ist, musste ich den heute natürlich mitbringen. Und auch als kleine Entschuldigung für all die Leute, die geschrieben haben, dass wir bei unserem 90er Knockoff Question of You so früh ausscheiden haben lassen. Prince mit The Question of You. Passend, dass das Gitarrensolo wirklich eine Minute lang geht. Ja, wir kommen zu einem Kapitel, das, auch wenn es eine Menge an Umbesetzungen in den nächsten Jahren gab, Prince am längsten begleiten wird. Ganze 23 Jahre nannte Prince seine Begleitband New Power Generation. Und hier mit seinem neuen Studioalbum bekommen wir die erste Version dieser neuen Band. Und auch wenn Prince einzelne Songs alleine für sich im Studio aufgenommen hat, war die MPG nicht nur Live, sondern auch Studioband. Ergänzend zur Liveband der New Tour müssen wir aber noch ein paar neue Mitglieder erwähnen. Sunny T am Bass, ein Jugendfreund von Prince und gemeinsam mit Michael B. wohl die beste Rhythmus-Kombo, die Prince je haben wird, und Tommy Barbarella an den Keyboards. Und diese neue Band hat Prince definitiv gut getan. Statt alleine im Studio zu arbeiten, Batman, alte Songs zu recyceln, Graffiti Bridge, entsteht mit Diamonds and Pearls sein bis heute zweitmeist verkauftes Album.
Wer sich jetzt fragt, Moment, haben wir jetzt nicht zwei Bassisten? Jein, denn Levi Caesar Jr., der ursprüngliche Bassist der Nude Tour Band, wurde in der New Power Generation als Gitarrist tätig. Und somit war die Band komplett. Wie diese Band sogar noch mit den Steels als Background Vocals geklungen hat, hören wir jetzt. Prince, The New Power Generation und The Steels mit der Videoversion live in the studio von Willing and Able. Das erste Album mit der NPG war ein weltweiter Hit mit Songs wie Cream, Diamonds and Pearls, Money Don't Matter Tonight und Get Off. Und ich meine, dass Prince dieses Hit-Album auch wirklich wollte. Die Songs waren extrem radiofreundlich, das Marketing war perfekt, die Single-Auskopplungen wunderbar ausgewählt, was bei Prince nicht immer der Fall war. Auch die Live-Vorstellung dieser neuen Band, dieser neuen Songs, diesmal nicht im First Avenue, sondern in seinem frisch eröffneten Nachtclub, dem Glam Slam in Minneapolis, zeigt die Freude, die Prince mit der Band und den Songs hatte. Der in der Diamonds and Pearls veröffentlichte Mitschnitt dieser Show zählt für mich zu den absoluten Highlights seiner Live-Präsenz aller Zeiten. Die Musikalität dieser neuen Band, die Momente, in denen Prince selbst als Zuschauer fungiert und seinen neuen Musikern zusieht und die Freude dabei auf seinem Gesicht sind merkbar und spürbar.
Die Tournee besann sich auch wieder darauf, ein komplettes Album vorzustellen. Und sie führt ihn zuerst nach Japan, dann zum ersten Mal nach Australien und, wie wir es in den letzten Jahren schon gewohnt waren, auch wieder nach Europa. Keine Konzerte für das amerikanische Publikum, schon wieder. Und wieder hatte ich die Möglichkeit, diese Show zu sehen. Diesmal wieder München und erstmals mit dem eigenen Auto. Und ich habe jetzt noch irgendwo meine Aufnahme des Konzerts auf Kassetten. Muss ich mal schauen, ob man das digitalisieren kann. Apropos Aufnahme. Wer noch mehr über Diamonds and Pearls hören mag, darüber haben wir auch schon 2 Podcast-Folgen gemacht. Ein Song darf an diesem Tag nicht fehlen. Die 4. Single-Auskoppelung aus dem Album. Prince und die New Power Generation und Diamonds and Pearls. This will be the day you will hear me say. If I could, I would give you the world. uns auch schon zum letzten Kapitel unserer heutigen Folge bringt. Ein Kapitel, das man durchaus als Foreshadowing bezeichnen kann für ganz viele Dinge, die in den nächsten Jahren passieren werden. Auch wenn wir keine großen Änderungen am Look and Feel von Prince oder Veränderungen an seiner Band erleben, gibt es doch Momente, die die nächsten großen Änderungen schon damals angekündigt haben. Fangen wir beim offensichtlichsten an, beim Albumtitel. Hier bekommen wir das erste Mal das neue Love-Symbol präsentiert. Ein unaussprechliches Zeichen im Zentrum des Albumcovers und ganz klein drunter nur Prince and the New Power Generation. Die Single My Name is Prince, für mich ein Anachronismus, den ich bis heute irgendwie nicht ganz verstehe. Also Prince sich mit dieser Single seines 14. Studioalbums erst vorstellen möchte, nur um bei seinen europäischen Konzerten zu verlautbaren, sein Name sei nicht Prince und er würde auch keine neuen Alben mehr aufnehmen. Was dazu geführt hat, ist bis heute nicht so zu 100% klar. Ein Punkt dabei könnte das Love Symbol Album selbst gewesen sein. Es war als Konzeptalbum gedacht und wenn wir uns all die begleitenden Veröffentlichungen zu dieser Platte ansehen, wird dann die Storyline dieser Geschichte ein bisschen klarer. Es gab ein Comic, Three Chains of Gold, es gab eine VHS-Release mit selben Namen und auch in den USA, ja, es war das erste Mal wieder Prince in den USA unterwegs, seit Purple Rain. Auch diese Tour oder diese Konzerte erzählten fast wie in einem Theater die Geschichte von Prince und seiner Prinzessin. Der Erfolg blieb aus. Zu verwirrend, zu groß gedacht war dieses ganze Konzept. Und für Europa zog Prince die Handbremse, verwarf die Idee, die er mit Act 1 oder Act 1 in den USA etabliert hatte. Und so bekam Europa mit der Act 2 Tour wieder so eine Art Greatest Hit Show. Und eine geplante Act 3 Tour durch Asien und Ozeanien wurde gleich gar nicht angetreten.
Im Rahmen des Rock Over Danube Festivals mit Künstlern wie Tina Turner, Joe Cocker und Rod Stewart auf der Wiener Donauinsel am 25.08.1993 hatte ich mein erstes Mal.
Schöne Formulierung.
Entschuldigung. Act 2 war mein erstes Prince-Konzert. Für mich ein ganz persönlicher Meilenstein. Und ich erinnere mich noch sehr gut an die besondere Stimmung und meine Aufregung, kurz bevor er die Bühne betreten hat. Und es war das Konzert, das für das Wien in Von Wien bis Auckland verantwortlich ist. Das erste Konzert, auf dem Gerald und ich gemeinsam waren, obwohl sich unsere Wege erst 2 Jahre später kreuzen sollten. Über dieses Donauinselkonzert 1993 gibt es auch eine unserer ganz frühen Folgen. Ja, das Konzert war ein Erlebnis, das sich eingeprägt hat. Die Musik, die Performance, seine Präsenz, all das hat mir eine ganz neue Perspektive auf ihn gegeben und seine Musik. Von diesem Moment an war mir klar, Prince ist kein Künstler, den man nur hört, man muss ihn einfach erleben. Legendär auch die Afterparty nach diesem Konzert. Und dazu gibt es auch eine Folge mit Hannes Jagerhofer, der damals diesen denkwürdigen Abend organisiert hat. Hört rein, das ist wirklich eine spannende Folge und eine spannende Geschichte. Und jetzt hören wir einen Song, der ganz eng mit diesem Album und dieser Zeit und dem Konzert verbunden ist. Hier ist Prince mit Sexy MF Motherfucker.
Oi, oi.
You sexy motherfucker. Tommy Barbarella in the house. Sexy, 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 Levi, Levi, fly.
ich liebe diesen Mittelteil. In jeder Folge von Celebrating Prince wollen wir euch noch je einen Song vorstellen, der für uns beide ganz persönlich zu den Highlights dieser Zeit gehört. Ich habe einen Verdacht, liebe Martina, aber was hast du mitgebracht?
Eine Riesenüberraschung. Ich habe einen Song aus dem Love Symbol Album ausgewählt, Seven. Wir befinden uns am Anfang der 90er, aber der Song trägt noch so diese schimmernde Leichtigkeit in sich, die für mich eher noch stark mit den späten 80ern verbunden ist. Die Zeit war für mich persönlich der Start ins Erwachsenwerden, erster Job, erste Wohnung, eine Zeit noch ohne große Verpflichtungen, und genau dieses Gefühl höre ich in diesem schwerelosen Song immer wieder. Der Refrain bleibt sofort hängen, der Song hat eine klare Struktur und Prince hatte hier wieder diesen ganz eigenen Dreh, spirituelle Themen und diese unverkennbare Klangästhetik, die sich nie so ganz einordnen lässt. Vielleicht war Seven für langjährige Fans, die mit Purple Rain oder Sign of the Times groß geworden sind, nicht das, was sie erwartet hatten. Für mich aber war es perfekt, vertraut genug, um mich abzuholen und besonders genug, um mich nicht mehr loszulassen.
Schön.
Seven ist für mich wichtig, weil er einen Lebensabschnitt einfängt, eine Stimmung und ein Gefühl von Freiheit. Und weil er für meine Faszination für einen Künstler steht, der es wie kaum ein anderer geschafft hat, gleichzeitig im Pop zu funktionieren und ihn komplett neu zu definieren.
Und natürlich ist es kein Zufall, dass der Song Seven heißt. Die Zahl steht seit Jahrhunderten für Vollendung, Spiritualität und auch für das Ende von Zyklen. Habe ich gesagt, es gibt Zeichen? Und genau das hören wir auch ein bisschen. Es ist eine Art Abschluss und gleichzeitig auch ein Neubeginn. Prince, New Power Generation, Seven. Ja, mein Lieblingssong, das ist jetzt kein Hit oder so, sondern eher so ein kleines verstecktes Juwel auf dem Love-Symbol-Album. Love to the Nines. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Diese Dynamik dieses Songs, es ist ein einziges Auf und Ab, aber nie irgendwie brutal, sondern du willst mit diesem Song mitgehen. Das Arrangement ist perfekt. Jedes Instrument genau dort, wo es hingehört. Und diese großartigen Background-Vocals, wunderbar. Der Prince-Rap wirkt fast wie ein Widerspruch, passt aber genau deshalb perfekt hinein. Und dieses kleine Interview zwischen Tony M und Maite, spielerisch, lustig, aber eigentlich nie wirklich peinlich. Und genau das ist es. Dieser Song bewegt sich ständig zwischen Funk, Rap, Humor, Gefühl und zeigt dabei den ganzen Glanz der New Power Generation. Für mich ist das definitiv mein Lieblingssong aus dieser Zeit, weil hier diese scheinbar endlose Musikalität auf die pure Freude am gemeinsamen Musizieren trifft.
Und weißt du was, Gerald? Vielleicht passt der Titel ja genau deshalb so gut. Love to the Nines ist im Amerikanischen eine Redewendung für bis zur Perfektion, auf höchstem Niveau. Weil genauso klingt das für mich auch. Alles ist auf dem Punkt, jedes Instrument, jede Stimme, jedes noch so kleine Detail. Und gleichzeitig wirkt es aber nicht angestrengt, sondern eher leicht, ein bisschen verspielt und Das ist es, was den Song ausmacht. Und dann hören wir doch gleich mal rein. Prince und the New Power Generation, Love to the Nines.
Bei diesem Song nicht über beide Ohren zu grinsen. Es geht einfach nicht anders. Gut, Martina, kurzes Recap dieser Zeit für dich.
1989, ich war gerade 16, bin ich zum ersten Mal mit meinen Eltern und meinem Bruder in die USA gereist. Und in New York sind mein Bruder und ich an einem Abend ins Kino gegangen. Das war seine Idee. Und wir sahen Batman im Kino in New York. Mein Bruder, weil Batman einer seiner Comichelden aus Jugendtagen war. Und ich vor allem wegen der Musik von Prince, die den Film und dieses spezielle Kinoerlebnis für mich natürlich zu etwas ganz, ganz Besonderem gemacht haben. Ich finde, die Jahre von 89 bis 93 waren natürlich eine sehr intensive Phase im Schaffen von Prince. Und was diese Zeit auch wieder geprägt hat, ist diese Spannung zwischen dem kommerziellen Erfolg und der künstlerischen Unabhängigkeit. Und man hat wieder mal dieses Gefühl, er ist seiner Zeit voraus. Für mich verbindet seine musikalische Entwicklung in der Zeit mit meinen eigenen Erinnerungen und das macht für mich das Ganze dann eigentlich erst so wirklich greifbar.
Ein wirklich schöner Gedanke, Martina. Tja, musikalisch war es eine super interessante Zeit mit unglaublich viel Material. 4 Alben, unzählige Singles und Maxi-Singles, 2 Filme und eine Menge an VHS-Videokassetten. 4 Konzerte, 2-mal in Deutschland, 1-mal in Wien und meine allererste Aftershow im Technischen Museum. Mein Fansein war damals voll ausgebrochen. Es war eine großartige Zeit. Schön war's.
Damit sind wir am Ende des 7. Teils unserer Serie Celebrating Prince. Eine Zeit, in der wir beide schon aktive Erinnerungen haben.
In 2 Wochen treffen wir das schönste Mädchen der Welt. Wir erleben, wie Prince zuerst zum Symbol, dann zum Sklaven wird, sich am Ende emanzipiert und dabei nie vergisst die Liebe füreinander.
Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein.
Und das letzte Wort hat natürlich Prince. Peace and be wild.
Komm doch als Gast in eine der nächsten Folgen. Melde dich am besten über E-Mail bei uns. Die Adresse lautet vonwienbisauckland@gmail.com. Du findest uns unter dem gleichen Namen auch auf Facebook und Instagram.
Zu jeder Podcast-Folge gibt es auf YouTube auch eine Playlist. Dort findest du Empfehlungen, die zu dieser Folge passen. Such auf YouTube einfach nach Von Wien bis Auckland oder klick auf den Link in den Shownotes.
Für alle Fans des Visuellen gibt es auf YouTube den Channel Just Another Prince Fan von Gerald. Du bist herzlich eingeladen, vorbeizuschauen.
Wir freuen uns, wenn du den Podcast in deinem sozialen Netzwerk teilst und weiterempfiehlst und über deine Bewertung auf iTunes, Spotify oder dem Podcatcher deiner Wahl. Je größer unsere Community wird, desto mehr Geschichten und Erinnerungen können wir gemeinsam wieder aufleben lassen.
Die beste Möglichkeit, keine unserer Folgen zu versäumen, ist, den Podcast auf iTunes und Spotify zu abonnieren. Alle Informationen zu dieser Folge findest du natürlich auch in den Shownotes.